Ich habe immer Leute und Geschichten gebraucht, wo ich irgendwie mehr drin wiedergesehen habe. Ich glaube, ich hätte sonst vielleicht einfach nicht herausgefunden, dass ich genderqueer bin.
In unserem Redaktionsalltag merken wir immer wieder, fast keine Schlagwörter generieren so viele polarisierende Kommentare wie die. Queerness, Nonbinarität und Transmenschen und Buchstabenreihen LGBTQ.
Okay, leben und leben lassen. Aber bitte nicht so ein mediales Riesentheater daraus machen.
Wie berichten wir über ein Thema, das derart aufgeladen diskutiert wird? Wie reagieren wir auf die Kommentare, dass wir doch bitte aufhören sollen mit dem medialen Theater? Und wie gehen wir mit der Frage um, ob wir als Medien instrumentalisiert werden? Über all das rede ich heute mit Simone Clemens. Sie ist Redaktorin im Ressort Bern und berichtet immer wieder schwerpunktmäßig über queere Themen. Mein Name ist Jessica King und das ist «Gesprächsstoff», der Podcast von Berner Zeitung und Bund. Hallo Simone, schön bist du da.
Hallo Jess, ja, merci vielmals für die Einladung.
Ja, gerade am Anfang wollte ich dir einen Leserkommentar vorspielen, der bei einem Artikel von dir ist geschrieben wurde.
Der Uli Flückiger sagt, okay, leben und leben lassen. Aber bitte nicht so ein mediales Riesentheater daraus machen. Das verärgert und verstört viele Menschen und fördert weder Toleranz noch Verständnis, sondern bewirkt bei vielen gerade das Gegenteil.
Ja, bekommst du eigentlich viel so Kommentare?
Ja, also so persönliche Kommentare im Fall eigentlich nur mega wenig. Ich habe ein einziges Mal, das weiss ich noch, so ein bisschen ein böses Mail bekommen von jemandem. Als Reaktion auf einen Text, dort ist es um eine Transfrau gegangen, die ich zum Muttertag porträtiert habe. Und die Person hat mir dann geschrieben, das sei wirklich eine journalistische Fehlleistung, also geht gar nicht. Unter den Artikeln selber, da gibt es natürlich meistens oder fast immer recht viele Kommentare. Gerade in dem Stil, wo du jetzt gesagt hast, so la, hey, wir haben es jetzt langsam gehört, das ist eigentlich garantiert. Aber ich muss sagen, ja, mit so Kommentaren rechnet man, die überraschen mich eigentlich gar nicht.
Was denkst denn du, wenn du das lesest, hey, mehr oder weniger, hör auf, über das zu schreiben?
Ich muss sagen, mich beeindruckt das eigentlich nicht gross. Eben, ich habe das Gefühl, das gehört dazu. Das gehört wie einfach zu einem Prozess vielleicht auch, wo momentan stattfindet in der Gesellschaft. Gerade aktuell habe ich das Gefühl, die Lebensweise von einer Minderheit wird halt sichtbarer, eben gerade auch in den Medien. Und die Sichtbarkeit, die führt zu Gegenreaktionen. Ich glaube, das haben wir auch in der Geschichte immer wieder gesehen. Die Gegenreaktionen, die gibt's. Ich denke, bei so Kommentaren eher eigentlich an die Leute, die halt vorkommen im Text, die sich da auch exponieren. Und hoffe halt, dass auch wenn Kommentare natürlich gefiltert werden, hoffe ich halt gleich, dass die denen nicht irgendwie zu nahe gehen, wenn jemand quasi sagt, hey, hör mal auf mit ihm da sein. Ich meine, das kann dann schon an einem nagen.
Bevor wir weiterreden, wir müssen, glaube ich, gerade am Anfang vielleicht kurz über die Definition von Queerness reden, für all die, die dort noch ein bisschen unsicher sind, was das genau bedeutet. Was heisst das, Queerness?
Ja, und der Queer, da fällt eine sehr bunte, eine heterogene Gruppe an Menschen, die sich aufgrund von ihrer sexuellen Orientierung oder ihrer Geschlechtsidentität von der breiten Masse unterscheidet. Ich habe jetzt extra nicht gesagt von der Norm, weil ich finde das Wort normal sowieso absolut blöd. Ich meine, sind wir ehrlich, was heisst schon normal? Aber ja, das heisst, wenn man über queere Menschen redet, reden wir über sehr diverse Leute. Also das können zum Beispiel schwule Personen sein, lesbische. Das können aber auch Menschen sein, die sich weder als Mann oder Frau identifizieren, also zum Beispiel non-binär sind.
Wir reden auch später nochmal über die Berichterstattung. Aber als erstes würde ich sehr gerne auf einen Artikel von dir eingehen, den du vor ein paar Wochen geschrieben hast. Das ist der letzte Artikel. Und dort geht es um ein Thema, das eigentlich sehr direkt mit dieser Frage zusammenhängt, ob wir jetzt zu viel oder zu wenig oder falsch über das Thema schreiben. Und zwar geht es dort um Ablehnung und Diskriminierung von queer Menschen und Jugendlichen in der Schweiz. Was hast du dort herausgefunden?
Genau, wir haben das Thema eigentlich aufgenommen, weil das ja eine Studie rausgekommen ist von der PH Bern und auch Zürich. Die Uni Bern war auch beteiligt gewesen. dort ist es wiederum gegangen, dass sie eigentlich die Situation untersucht haben von all diesen Schülerinnen, Schülern an Schweizer Schulen, die eben queer sind. Und ja, ich habe die Resultate schon wirklich überraschend gefunden. Also 90% von diesen 570 Befragten, die sind zwischen 14 und 19. Die berichten eigentlich von homo- und transfeindlichen Bemerkungen von den Mitschülerinnen und Mitschülern. Auffallend ist gewesen, eben gerade der Begriff schwul, der wird oft irgendwie in einem negativen Kontext gebraucht. Die Hälfte der Befragten, die fühlt sich sogar nicht sicher in der Schule aufgrund von Ablehnung bezüglich ihres Geschlechts oder von ihrer sexuellen Orientierung. Und mehrere haben auch geschildert, eben, dass sie verbale oder sogar körperliche Belästigung oder Diskriminierung erfahren haben. Und die Folge von dem Ganzen ist, dass ein Viertel schon mal die Schule gewechselt hat.
Schwul als Beleidigung habe ich schon erlebt, als ich in die Schule gegangen bin. Das ist recht lang her. Ist das tatsächlich wirklich geblieben in dem Fall?
Ja, also in dem Artikel kommt auch eine Person vor, die ich getroffen habe. Das ist eine 16-jährige Person, non-binär, schwul. Und die hat mir eigentlich dann genau das, was in der Studie vorkommen ist, geschildert. Also mit einem Beispiel aus Bern. Die Person ist zuerst in die Sekundarschule gegangen, hat auch dort recht eindrücklich geschildert, dass halt das Klima, sie hat es, glaube ich, recht homophob genannt, toxisch. Sie hat sich darum dort auch gar nicht geoutet als schwule Person, weil sie halt gedacht hat, okay, mit diesen Reaktionen, ja, das geht wie nicht, und hat das darum für sich behalten. Hat aber auch ohne das Outing schon Mobbing erfahren, weil sie halt eine sehr ruhige Person war. Und ist dann gemobbt worden von den Mitschülern, weil die gesagt haben, hey, du benimmst dich ja gar nicht wie ein Mann. Er war halt eben eher eine stille Person gewesen, und nur schon das hat zu Mobbing geführt. Und ja, ganz ehrlich, in diesem Umfeld, also würde ich mich auch nicht outen. Und vielleicht spannend in dem Kontext, eben nachher ist die Person dann auch ans Gymi gekommen, und dort war das Klima schon recht anders gewesen, wie sie geschildert hat. Also hat sich dann dort auch geoutet, ist ein bisschen offener unterwegs gewesen. Zu unserem Treffen hat sie auch eine Tasche dabei gehabt mit der Regenbogenfarbe. Also schon ein bisschen offener zeigt halt, wer sie eigentlich ist. Und hat aber auch erzählt, bei den Gängen, wenn sie mit ihren Leuten unterwegs ist, wird auch angerufen, hey, so à la, hey, bist du schwul? So ein bisschen, einfach ein bisschen provokativ, aber es ist wie klar gemeint, es wird eigentlich negativ, so, es hat so ein bisschen einen negativen Beigeschmack, wo man halt merkt, hey, positiv ist das sicher nicht gemeint.
Etwas, was bei dem Artikel aufgefallen ist, eigentlich gelten ja Jugendliche, insbesondere städtische, urbane Jugendliche, ja tendenziell als links und eben sensibilisiert bezüglich dieser queeren Themen. Stimmt das in dem Fall gar nicht?
Also ich glaube, das kann man einfach überhaupt nicht verallgemeinern. Also nur schon in jedem Schulhaus kann das irgendwie anders sein. Eben jetzt da gerade das Beispiel zeigt sehr deutlich, dass zwischen Gymnasien, Sekundarschulen kann ein mega Unterschied bestehen. Also ich will das nicht verallgemeinern, aber jetzt in dem Fall ist es vielleicht schon so, dass am Gymi ein bisschen mehr noch die linken Leute, die linken Bubbles unterwegs sind, ein bisschen mehr wie an einer Sekundarschule. Aber ich glaube, auch innerhalb von diesen Bubbles gibt es halt auch Spannungen. Also auch das habe ich immer wieder gehört in Gesprächen, die ich in den letzten Jahren geführt habe, dass halt auch linke Leute, je nachdem, sehr dogmatisch sind, auch können wertend sein. Und auch innerhalb von dieser Queer-Szene kann es sein, dass man vielleicht irgendwie sagt, hey, Non-Binarität, das ist da noch nicht so angekommen, ist vielleicht weniger akzeptiert, wie eben eine andere sexuelle Orientierung. Also ich glaube, auch da ist es überhaupt nicht gesagt, dass man wegen dem dann nicht diskriminiert wird.
Die Diskriminierungserfahrungen, die ziehen sich eigentlich wie ein roter Faden durch all die Geschichten, die du geschrieben hast. Du hast beispielsweise über Rino geschrieben. Er ist von der Schweiz nach Japan ausgewandert, unter anderem, weil er queer ist und er gesagt hat, dass er in der Schweiz sich selten sicher gefühlt hat. Du hast aber auch Christoph Althaus getroffen. Er tritt als Drag Queen Miss Chris auf und ist im Drag-Outfit schon ziemlich brutal zusammengeschlagen worden.
Es ist alles so schnell gegangen. Ich bin am Boden gelegen, habe wieder aufstehen, bin nochmal am Boden gelegen. Wir haben sie Perücken vom Kopf gerissen.
Berichten dir eigentlich alle Leute über so Erlebnisse? Oder ist das einfach so die Auswahl, die du triffst?
Nein, es ist zum Glück nicht so, dass alle von dem berichten, sei es von physischer oder verbaler Gewalt. Aber es ist tatsächlich so, dass leider viele das schon erlebt haben. Es reiht sich aber auch in einen Kontext ein, wo halt so ist, dass heutzutage das immer noch Alltag ist für viele Queer-Personen. Also das sieht man auch an den Zahlen, in den Statistiken. Die Zahlen sind steigend. Es gibt immer mehr Queer-Personen, die im Alltag Gewalt erleben. Und ich glaube, das ist man sich auch oft gar nicht so bewusst, wenn man halt eine ausstehende Person ist, weil die Gewalt halt meistens nicht offensichtbar ist.
Schreiben die Medien zu wenig über die reale Gewalt und das Erleben von queeren Menschen und zu viel über WCs und Garderoben, wie gesagt?
Ja, ich glaube, es ist tatsächlich so, dass eben die sichtbaren Themen, die schlucken eigentlich die unsichtbaren. Also eben, wenn irgendwo ein genderneutrales WC irgendwie eröffnet wird an einer Uni, weiss ich wo, machst du einen Artikel darüber, ja, da kannst du sicher sein, da kommt ein Aufschrei, da kommen zahlreiche Kommentare, auf jeden Fall. Und die schlucken eben auch wirklich so ein bisschen das, was vielleicht dann wirklich im Endeffekt wichtig ist, nämlich, dass es immer noch mega viel Missstände gibt, viel Diskriminierung. Und weil die halt oft auch im Verborgenen ist oder die Leute das vielleicht auch gar nicht irgendwie jemandem erzählen, bleibt die halt dann oft auch unerkannt. Und ich glaube schon, dass es zentral wäre. Und da nehme ich auch die Medien in Pflicht, ein bisschen mehr über die unsichtbaren Themen eigentlich zu berichten, weil um die geht es ja schlussendlich eigentlich.
Glaubst du in dem Fall, dass die Berichterstattung insgesamt hilft oder eher schadet?
Also ich glaube, es kommt sehr, sehr darauf an, wie man berichtet. Es bringt nichts, gerade in dem relativ polarisierten Kontext, den wir heutzutage haben, mit irgendwelchen reisserischen Headlines zu kommen, eben gerade bei so WC-Themen, sage ich mal in Anführungszeichen. Ich bin aber eigentlich schon der Überzeugung, und darum schreibe ich ja auch über diese Themen, dass halt Artikel auch wirklich helfen können, eine gewisse Akzeptanz zu schaffen. Natürlich nicht, indem man jeden Tag irgendwie etwas dazu publiziert, das geht es überhaupt nicht, aber wenn wir entweder Missstände herum sind, wie jetzt bei dem Schulthema, das wir angesprochen haben, die aufzuzeigen oder einfach ganz simpel einen Einblick zu geben in eine andere Lebensform. Ich glaube schon, dass das auch für unsere Leser mega spannend kann sein und sie auch bereichern kann.
Bevor wir weiter über die Berichterstattung reden, wollte ich dich nochmal ganz kurz zum Forschungsbericht fragen. Dort schreiben die Autorinnen und Autoren auch über die Gründe für die Diskriminierung, für die Ablehnung. Was sind da die wichtigsten Erkenntnisse?
Mhm. Also ein Grund, der genannt wird, ist eigentlich das fehlende Wissen. Also jetzt in dem Fall das fehlende Wissen von Mitschülerinnen und Mitschülern über das Thema Queer. Und das Wissen kann dazu führen, dass man wie etwas auch nicht so recht versteht, irgendein Phänomen. Und wenn man etwas nicht versteht, dann kann das natürlich auch Angst machen. Und aus dieser Angst wird vielleicht gerade im Jugendalter wird die gerne überspielt, indem man sich halt auch gegen die Mitschülerinnen und Mitschüler richtet, die halt queer sind. Das ist sicher ein Faktor. Den wird man jetzt auch angehen, indem man mehr zum Beispiel auch der PH Bern selber auf Bildung setzt, auch für die Lehrpersonen. Die Lehrpersonen sollen mehr Wissen haben zu dem Thema und das dann auch den Schülerinnen und Schülern können mitgeben. Etwas anderes, was genannt wird in der Studie, ist auch die fehlende Sensibilisierung allgemein, also auch unter den Lehrpersonen. Und das führt halt auch dazu, dass die relativ selten eingreifen. Auch das kommt aus der Studie raus und werden auch queere Personen genannt, die sagen, hey, ich melde auch so Vorfälle eigentlich gar nicht, weil ich verspreche mir wie nichts davon, weil das wird sowieso nicht verstanden werden, was ich da erlebt habe.
Wir haben für den Podcast auch mit Charlie über die Medienberichterstattung geredet. Charlie ist non-binär und 21. Und wir haben die Frage gestellt, ob es für Charlie persönlich hilfreich ist, dass die Themen präsenter sind als früher, dass eben mehr Information an die Öffentlichkeit kommt.
Mir persönlich hat es mega geholfen, dass das Thema heute präsenter ist. Ich würde sogar sagen, es war ausschlaggebend. Ich habe immer Leute und Geschichten gebraucht, wo ich irgendwie mehr drin wieder gesehen, um zu merken, das hat etwas mit mir zu tun. Ich glaube, ich hätte sonst vielleicht einfach nicht herausgefunden, dass ich genderqueer bin. Und das wäre sehr, sehr schade gewesen, weil ich das Gefühl, dass ich ein viel weniger lustiges Leben hätte geführt, wenn dem so wäre. Darum hat es mir persönlich extrem fest geholfen und es hilft mir auch weiterhin, immer wieder andere Geschichten zu sehen und zu hören. einfach um einen Referenzpunkt zu haben, was kann man alles, was ist alles möglich.
Charlie, ist in einem Bericht von dir vorgekommen, ist es einfach, Queer-ProtagonistInnen zu finden?
Ja, also es ist natürlich nicht so, dass die irgendwie bei mir jetzt Schlange stehen oder so. Also überhaupt nicht, im Gegenteil. Es ist eine Minderheit, also logischerweise gibt es durch das auch nicht so viel. Plus eben, es sind oft so ein bisschen Kreise, wo man sich drin bewegt. Und zu diesen Kreisen muss man auch zuerst mal irgendwie Zugang haben. Also ich selber bin nicht queer. Durch das habe ich vor dem Beruf, vor dem Arbeiten eigentlich auch wirklich gar nicht so viele Leute gekannt, wo sich in dieser Szene eigentlich bewegen. Und durch das muss man halt auch ein bisschen irgendwie reinkommen. Und ja, mit jedem Artikel hast du wieder einen Kontakt mehr. Aber ja, man muss sich das eigentlich so vorstellen, dass ich einfach mal irgendwie 20 Nachrichten rausschicke. Und meistens kommt dann schon irgendetwas zurück. Aber dann fängt eigentlich erst das Verhandeln an, weil was ich auch feststelle, ist, dass halt viele sich das schon 2-3 Mal überlegen, ob sie auftreten wollen in der Zeitung, weil sie halt wissen, ihre Sichtbarkeit kann zu Hass führen. Darum verstehe ich auch, dass man sich das sicher nochmal überlegt. Das heisst aber auch, dass ich manchmal so ein bisschen Deals muss eingehen. Also ich habe auch schon müssen darüber diskutieren, was ist mit den Kommentarspalten. Also Personen haben mir gesagt, hey, ich mache mit, aber Bedingung, die muss ab sein, weil sie halt Angst haben, dass da gleich irgendein Kommentar könnte durchrutschen, der halt dann unter der Gürtellinie ist. Auch wenn man die natürlich filtert, es kann immer sein, dass mal irgendetwas drinsteht, wo eine Einzelperson halt dann gleich als Angriff versteht. Ich persönlich versuche natürlich immer dann zuerst die Leute zu überzeugen, hey, mal machen wir doch das mit der Kommentarspalte, weil ich finde es halt auch mega wichtig, dass man kann darüber diskutieren und ich glaube, wenn man die ganz unterbindet, dann kommt man vielleicht auch nicht unbedingt weiter. Ich glaube, der Diskurs ist ja auch wichtig.
Ja, du bekommst ja auch nicht nur negative Rückmeldungen. Ich spiele dir mal einen weiteren Leserinnen-Kommentar vor zu einem weiteren Text von dir.
Zara T. schreibt: Ich finde, auch als binäre Person kann man viel aus diesen Überlegungen lernen. Ich bin als Mädchen erzogen worden und entspreche auch fast jedem Gender-Stereotyp. Schlecht in Mathe, gut in der Sprache, lange Haare, eher feinfühlig und emotional. Aber jetzt frage ich mich, inwiefern das Eigenschaften sind, die mir sind antrainiert wurden, weil ich eben als weiblich eingestuft bin worden. Wer kann oder will ich sein, abseits von diesen Kategorien? Fühle ich mich wirklich besonders als Frau, so im tiefsten Inneren? Was heisst denn Frau sein überhaupt? Je mehr sich meine Gesellschaft von gendertypischen Erwartungen und Zwängen entfernt, desto freier fühle ich mich.
Geht es dir auch so?
Ja, also nur schon mal, es ist natürlich dann sehr erfrischend, auch so etwas können zu lesen. Und das freut mich natürlich auch, wenn ein Artikel von mir bei jemandem Gedanken kann auslösen kann, die dann auch positiv sind. Und ich muss sagen, mir geht es wirklich auch ein bisschen ähnlich. Also es gibt ja anscheinend irgendeine Kraft, die mich anzieht zu diesen queeren Themen. Ich habe es mir im Vorfeld vom Podcast auch kurz überlegt, ja, wieso bin ich überhaupt in dieser Nische gelandet? Und ich glaube, eben ein Grund ist wirklich auch der, dass ich es einfach unglaublich spannend finde, sich so ein bisschen andere Realitäten reinzugeben, die man ja selber nicht lebt. Und es ist tatsächlich so, dass mich das auch anspornt, mir selber Fragen zu stellen. Also jetzt auch gerade, was ist überhaupt Frau sein? Also ich finde, das ist eine mega spannende Frage. Und ich habe sie versucht, für mich zu beantworten, wie auch gemerkt, ja, man landet eigentlich direkt in irgendwelchen Stereotypen. Und es ist eigentlich das Beste, was einem passieren kann, dass irgendwie beim Arbeiten oder beim Lesen von einem Artikel irgendwie ein Gedankengang angeregt wird, wo man dann irgendwie selber schlauer wird über sich selber.
Wir haben auch mit Charlie geredet und gefragt, wie Charlie als non-binäre Person die aktuelle Berichterstattung erlebt, ob da die gleichen Reaktionen rum sind wie da bei dir.
Punkto Medienberichterstattung habe ich wie das Gefühl, dass sich mega viel da hat, so in den letzten paar Jahren. Dass sich auch langsam, also vor allem in der Schweiz, auch so ein bisschen entspannt mit der Berichterstattung. Ich habe ein kleines Problem damit, wenn so trans- und non-binäre Geschichten so als etwas mega Spezielles dargestellt werden. Dann bekommt man halt wie auch die Message, wir sind so etwas Spezielles und etwas so anderes und etwas so Kurioses. Und das ist eigentlich das, was wir, glaube ich, alle eigentlich lieber nicht wollen.
Ja, kommen wir zum Schluss noch zur Politik. Das Thema polarisiert nämlich nicht nur in den Kommentarspalten, sondern auch dort. Natürlich national, aber auch in Bern.
Bern leuchtet in diesen Tagen in Regenbogenfarben. Die Eurogames finden statt.
Ein gutes Beispiel dafür sind die Eurogames. Du hast ja letztes Jahr über die geschrieben. Die Eurogames sind der grösste Sportanlass in Europa für queere Menschen. Und Stadt Bern war da letztes Jahr Host gewesen. Und um das zu feiern, hat die Stadt Bern in der ganzen Altstadt eine Regenbogenfahne aufgehängt. Vielleicht kannst du noch mal rekapitulieren. Was ist dort passiert?
Genau, es ist ganz viel passiert, also eigentlich vor allem in den Stadien, im Wankdorf, in anderen Sportstädten sind da Speer geworfen worden, es ist gesäckelt worden, sind die Emotionen hochgegangen.
25 Sportarten werden angeboten, das Niveau von Anfänger bis Ex-Profi. Es gibt auch Workshops, ein Festivalgelände in der Innenstadt, Partys.
Das ist mal sozusagen live passiert, es ist aber auch im Netz viel los gewesen. Da hat nämlich die junge SVP Schweiz, die hat sich in einem Tweet geäussert zu den Regenbogenfahnen, die da eben der ganzen Stadt aufgehängt worden sind, und hat gesagt, das sei ja ein Blick in den Abgrund, das sei ein Zeichen für eine Zukunft, wo Psychiatrien überfüllt sind. Also ein ziemlich heftiges Statement.
Haben die dort eigentlich überlegt, ob ihr über das schreiben sollt oder nicht? Weil eigentlich besteht doch auch Gefahr, dass man dann wie instrumentalisiert wird in dem immer gleichen Mechanismus vor Empörung.
Ja, absolut. Also ich weiss noch, wir sind am Morgen da gestanden, am Redaktionstisch, haben genau über diese Frage eigentlich debattiert, so hey, wenn man so Aussagen wirklich eine Plattform geben, es ist ja auch Wahljahr gewesen, es ist wie klar gewesen, das ist eine Provokation, das ist Wahlkampf. Und da stellt sich natürlich schon die Frage, ob man auf diesen Zug aufspringen will. Wir haben aber dann so eine Zwischenlösung gewählt und gesagt, wir geben auch noch einen anderen Blick auf das Thema. Ich war an dem Tag dann im Stadion unterwegs gewesen, im Wankdorf, habe die Stimmung von dort wiedergegeben, wo sehr friedlich war, wo viel Freude herum war, auch über einen Sieg, über das Wiedersehen unter Leuten aus der Community. Und das halt dann so ein bisschen gegengeschnitten mit dem, wo im Netz läuft. Und ja, also, das war der Artikel, der, glaube ich, am meisten Kommentare ausgelöst hat, den ich je irgendwie gesehen habe von meinen Artikeln. Es waren irgendwie fast 200 Kommentare gewesen. Und genau in diesen Kommentaren hat man halt dann diese Spaltung so ein bisschen gesehen. Die einen dann gefunden, hey, voll, das ist doch ein mega friedlicher Anlass. Wieso brauchst du da so einen Tweet? Und die anderen haben gefunden, was soll der Anlass? Also es gibt die beiden Seiten und die werden sich aktuell wohl noch länger gegenüberstehen.
Im November sind ja städtische Wahlen hier in Bern. Beobachtest du, dass queere Themen immer mehr für den Wahlkampf auch wichtiger werden und wie auch gebraucht werden?
Also ich würde mal sagen, ja und nein. Zum ganz kurz abschweifen, also ich habe es noch spannend gefunden, letztes Jahr bei den nationalen Wahlen ist mir das recht aufgefallen, dass sich halt Leute wirklich auch spezifisch so positioniert haben als queere Person. Es hat auch bei der SP, haben sie die Namen geändert von ihren Listen, also nicht mehr Frauen und Männer, sondern haben noch queer dazu geschrieben. Also dort ist mir wirklich so ein bisschen offensichtlich eigentlich aufgefallen, dass das Thema mitspielt im Wahlkampf. Jetzt dieses Jahr bei den städtischen Wahlen ist es ein bisschen anders. Also es hat nicht irgendwie ganz spezifische Listen gegeben, wo noch queer irgendwie drin steht oder so. Also die Juso und die Grünen zum Beispiel, die haben noch ein Sternchen eingefügt bei einer Liste, was ja auch klar heisst, hey, da sind nicht nur Männer und Frauen unterwegs. Aber sonst ist es im Fall eher im Stillen ein Thema gewesen. Also man kann zum Beispiel sagen, beim Gemeinderat kandidieren auch Leute, die queer sind, also auch bei der SVP. Der Janosch Schweiermann, er ist auch schwul, aber das ist irgendwie gar kein Thema. Also es ist wie, ja, er macht es in dem Sinn nicht irgendwie zu einem Wahlkampfthema, das ist einfach ein Fakt. Aber das wird einem jetzt nicht irgendwie immer noch serviert, wenn man den Wahlkampf beobachtet. Und ich glaube aber auch, dass die Stadt an sich wie schon ein bisschen weiter ist, dass das halt wie einfach etwas ist, was da ist, aber man muss es wie nicht mehr unbedingt thematisieren. Es ist aber noch spannend, weil ich glaube, das Geschlecht spielt gleich eine mega Rolle. Also gerade wenn wir jetzt an die Wahl vom Stadtpräsident oder Stadtpräsidentin denken, ich glaube, da wird es ein Riesenfaktor sein, dass jetzt halt Marike Kreuth eine Frau ist. Also das haben auch mehrere Leute schon gesagt, als ich geredet habe, dass das allenfalls wirklich könnte ein Faktor sein, dass sie die Wahl wird für sich entscheiden. Also das heisst, wir spielen da nicht unbedingt in einer, mit queeren Argument, aber es geht gleich auch um das Argument vom Geschlecht.
Über die städtischen Wahlen werden wir in den nächsten Wochen auch vermehrt berichten und das Thema wird auch in den nächsten Podcasts behandelt. Ja, und damit sind wir auch am Ende von diesem Podcast angelangt. Merci vielmals, Simon, bist du da gewesen.
Merci vielmals, habe ich gekommen.
Und zum Schluss wollte ich nochmal den Bogen zum Anfang schlagen und das Wort nochmal an Charlie übergeben. Die Frage ist, was Charlie gerne den Menschen mitteilen möchte, die sagen, man soll aufhören, über das Thema zu berichten.
Meistens liegt es an dem Problem der Leute selber, dass sie nicht wollen, dass man das über das berichtet wird, weil sie einerseits irgendwie Angst davor haben, weil sich das Thema Trans sehr einfach für die eigenen politischen Interessen entwenden lassen. Und ich würde den Leuten, wenn es sie nicht interessiert, schlichtweg empfehlen, sich es nicht anzuschauen.
Das war sie, die aktuelle Folge vom Podcast «Sprechstoff» von Berner Zeitung und Bund. Die nächste Folge gibt es wie immer in 2 Wochen und bis dann wünsche ich allen ganz schöne Herbstferien. Tschüss zusammen! Moderation und Produktion Jessica King, Noah Fend und Laura Waldorf, Sounds Anne Hebise.